Danke herzlich für die Einladung, hier mit euch das Wort Gottes zu teilen und es auszuteilen. Ich freue mich über diese Zeit und das, was jetzt kommt, ist jetzt nicht aus der Konservendose, sondern das ist frisch zugerichtet, wenn man das so sagen kann. Und ich danke für die wunderbare Einleitung, die der Hans-Jürgen gemacht hat. Aber mit dem schönsten Bänkle in der Schweiz, da möchte ich jetzt doch auch noch ein schönes Bänkle propagieren, nämlich am Chiemweg. Wer bei uns da oben wohnt, der kennt den Chiemweg. Und das ist mindestens das zweitschönste Bänkle in der Schweiz, weil da kann man wunderbar auf Aarau runterblicken. Und die Anknüpfung ist super, denn in der Tat nehme ich euch auf so ein Bänklein mit, damit wir jetzt in den Hebräerbrief hineinschauen können. Und wenn wir in den Hebräerbrief hineinschauen, dann schauen wir hinein eigentlich in das ganze Reich Gottes. Das ist so unglaublich, was wir da im Hebräerbrief haben. Und von daher kann ich euch jetzt schon eine Verheißung machen, ihr werdet große Freude haben. Das ist was Wunderbares, diese Hebräerlandschaft. Also nochmal das Bild ist das Bänklein, da sitzen wir jetzt hin und schauen drunter entweder da die Berge, die Seen, wo du da gesehen hast, oder ihr könnt auch Aarau sehen. Da sehen wir die ganze Landschaft. Könnt ihr mal die Augen zumachen und sehen eine wunderbare Landschaft. Ich sehe es jetzt vor mir, da sehe ich viele Häuser, da sehe ich viele Bäume, da sehe ich viele Hügel. Das ist die Landschaft des Hebräerbriefes und alles ist zusammengefasst mit dem, dass Gott, der Vater, uns durch Jesus Christus sein ganzes Heil schenkt. Punkt. Das ist sozusagen mal der Anfang. Und deshalb darf ich mal bitten, dass der Joel einmal die erste Folie zeigt. Da müsst ihr jetzt nicht erschrecken. Das ist gedacht, nicht, dass wir das jetzt alles lesen, sondern ich möchte euch aufzeigen, dass wir beim Eingang in den Hebräerbrief im ersten Kapitel haben wir eine ganz geniale Sache. Denn es fängt an mit Gott, ganz groß, im Anfang Gott. Und das Kapitel hört auf im Vers 14 mit Heil, ewiges Leben. Und damit wir das auch so vor uns haben, schreibe ich das mal hier an. Ah, okay, das ist sozusagen, mach nochmal die Einleitung, dann sage ich, was ich eigentlich schon gesagt habe. Wir betrachten den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, nämlich Jesus. Ja, denn es handelt sich in der Tat hier nur um Jesus, und zwar als den Gesandten und als den hohen Priester unseres Bekenntnisses. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Folie. So. Aber ich muss zum Anfang kurz beten. Ich muss zur Ruhe kommen. Ist das okay? Ich bete kurz. Lieber Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir, dass du es möglich machst, dass wir heute Morgen einen Blick auf dich werfen dürfen. Einen inneren Blick gewinnen dürfen für dich als unseren Apostel von Gott und als den Hohepriester unseres Bekenntnisses. Wir danken dir, dass wir das in dieser Gemeinschaft tun dürfen. Wir danken dir für das Geschenk dieser Gemeinschaft und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Bitte, Herr, gib uns jetzt diesen Geist, dass er uns leite, mich beim Reden und beim Zuhören. Danke, Herr Jesus, dass du heute noch lebst und siehst und liebst und jetzt alles, was wir nötig haben, gibst. Amen. Und da es hilft, dass wir auch noch ein Lied singen für die Üfü. Es gibt ja Üfü und die Üfu. Die Üfü sind die über 50 und die Üfu sind die unter 50. Und jetzt singen wir ein Lied der Üfü über 50 für die Üfu, die unter 50. Und das ist die erste Strophe und die kennen sicher alle die Üfü. Die Üfü kennen das. Sollte ich meinem Gott nicht singen. Ich tue nicht einmal das Klavier benutzen, sondern wir benutzen hier unsere Stimmbänder. Das sind ja die wunderbarsten Bänder, die wir haben. Und das wollen wir jetzt mal singen. Und ich verrate, wir singen jetzt nur 7 Strophen. Ja? Ja. Wir fangen mal mit der ersten an und vielleicht hören wir dann auf. Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht aufhören, denn ich sehe allen Dingen, wie so gut es mit mir meint, ist doch nichts als lauter Liebe, das sein treues Herz bewegt. Das ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben,
Alles Ding wird seine Zeit. Gottes Liebe in Ewigkeit.
Gesundheit. 10. Strophe.
Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Kraft zu umfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit.
Amen, Halleluja. Ich habe mir überlegt, als ich neben dem Hans-Jürg saß, ob wir miteinander Befiehl du deine Wege singen sollen. Aber dann habe ich gedacht, weil es da 12 Verse gibt, singen wir das lieber nicht. Gott steht am Anfang. Gott steht am Anfang des Hebräerbriefes. Gott steht am Anfang eines jeden Menschen. Gott ist der Erschaffer des Menschen. Gott ist der Erhalter des Menschen. Gott ist der Vollender des Menschen. Und wir tun gut daran, Gott auch immer, wo immer wir sind, was immer wir tun, an die erste Stelle zu setzen. Gott am Anfang. Dann haben wir die Garantie, dass ganz am Schluss das Heil herausschaut. Und Heil kann auch übersetzt werden mit ewigem Leben. Es kann übersetzt werden mit Glück. Es kann übersetzt werden mit Wohlbefinden. Das Wort Soteria im Griechischen ist sehr umfassend und will einfach sagen, dann ist gut mit uns. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, auf dem Bänkle runterschauen und mit Gott unterwegs sind, dann ist am Ende immer schon Soteria, das Heil. Und das ist vermittelt durch das Wort. Und das Wort Halleluja ist Jesus. Das werden wir jetzt nachher anschauen. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Wort in Person. Nicht einfach das, was er sagt, ist Wort, sondern er in Person ist das Wort. So muss also laufen. Deshalb tue ich das mal hier anschreiben. Gott, ich tue das mal so entfalten. Hier schreibe mal ganz groß Gott. Da unten schreibe ich mal hin Heil, dieses altmodische Wort Heil. Und dann schreibe ich mal hier Jesus als das Wort. So, so. Und dann habe ich hier noch eine andere Farbe, nämlich Rot, somewhere. Hier, ja. Da mache ich hier eine schöne Linie hier runter, so. So. Und damit haben wir eigentlich fast das Wesentliche gesagt. Wir erleben das Heil von Gott her durch Jesus, unseren Herrn. Das könnte man eigentlich einpacken und heimgehen. Das ist meine Hauptbotschaft. Was jetzt der Hebräerbrief macht in den ersten 3 Versen, da stellt er uns Jesus vor. Und das ist im Grunde nichts anderes als ein Überblick über die ganze Landschaft des Hebräerbriefes. Was wir in 1, 1 bis 3 haben, was wir jetzt dann vor uns sehen, was wir in 1, 1 bis 3 haben, ist nichts anderes als so etwas wie 7 Lichtstrahlen auf Jesus. Da wird Jesus beleuchtet in 7 Lichtstrahlen. Und diese 7 Leuchtkörper, Lichtstrahlen, die möchte ich jetzt für euch ein bisschen entfalten. Ich habe mir überlegt, ob ich mein Menorah, den 7-armigen Leuchter, bringen soll. Ich habe gestern Abend schon ausprobiert, aber dann sind die Kerzen immer wieder umgefallen. Da habe ich gedacht, ich bringe es dann lieber nicht mit, sonst werden wir nicht mehr so konzentriert sein. Deswegen zeichne ich das jetzt auf. So, also nicht vergessen, Spenkli am Chiemweg. Wenn ihr noch nicht dort wart, müsst ihr mal gehen. Aber ihr müsst gehen, wenn wir nicht dort sind, denn sonst haben wir keinen Platz. Obwohl, man kann auch zu 5 sitzen. Ja, man kann zu 5 sitzen. So, jetzt. Nun lese ich euch mal das vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, den, durch den er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist so kurz, dass wir es gar nicht können glauben, dass da alles drin ist. Alles drin. Und ich möchte den Satz für euch einmal auspacken. Sicher ein erster Punkt. Nachher gibt es 7 Punkte. Aber jetzt einmal so als Einleitung möchte ich einfach das unterstreichen, dass der Verfasser des Hebräerbriefes, den wir nicht kennen, den nur Gott allein kennt, dass der Verfasser oder die Verfasserin des Hebräerbriefes am Anfang davon spricht, dass schon immer Gott geredet hat. Schon das ist einfach mal wichtig, dass wir das uns wieder mal merken. Gott ist ein Gott, der sich geäußert hat, der geredet hat, der geoffenbart hat. 1000 und mehr Jahre hat er im Alten Testament immer wieder geredet durch die Propheten. Gott ist kein stummer Gott bis zum heutigen Tag. Er ist kein Götze, er ist kein dummer Götze, er ist kein stummer Götze. Er ist nicht jemand, wo nichts von sich gibt. Die Philosophie hat keinen Gott, wo spricht. Einfach dieses Wunder, Gott von allem Anfang an. Und Gott sprach. Wir haben einen Gott, der mit uns kommuniziert. Hier und jetzt, zu dir und zu mir. Nehmen wir das einfach mal so auf. Gott spricht auch heute noch zu uns, mit uns, in unser Leben. Und er hat in diesen Jahren, seit dem Alten Testament, hat er, wie das hier der Verfasser schreibt, er hat vielfältig und auf vielerlei Weise, und das kann man einfach ausdrücken, er hat fragmentarisch da und dort und dort und dort auf vielfältige Weise in Träumen, in Prophetien, in Erzählungen, in Psalmen, in Gesetzestexten und so weiter und so weiter und so weiter, hat Gott immer zu den Vätern, das heißt zu den Leuten des Alten Testamentes geredet und hat sich teilweise offenbart. So, diese Einleitung soll ausdrücken, jawohl, Gott hat geredet, aber es ist in keinem Vergleich zu dem, was er durch den Sohn getan hat. Jetzt wird mir's warm, darf ich das ausziehen? Gut. Das ist ja ein gutes Zeichen, ja. So, ich habe extra gedacht, ich ziehe meine schöne Jacke an, aber Achtung, da habe ich was drin. Danke. Super. Jetzt muss ich schauen, dass ich gut aussehe. Alles zu. Ja, das ist ganz wichtig. Diese einleitende Bemerkung will sagen, es gibt eine Kontinuität vom Alten zum Neuen Testament. Und die Kontinuität ist die, dass Gott immer zum Wohl, zum Heil der Menschen geredet hat, auf vielfältige Weise. Aber das war alles nur fragmentarisch. Das war immer nur teilweise. Das war immer nur unvollkommen. Und jetzt kommt das gewaltige Wunder. Damit höre ich auf, meine Einleitung abzuschließen. Nämlich, dann redet Gott durch den Sohn. Nicht fragmentarisch, nicht teilweise, sondern das ist die vollkommene, das ist die perfekte Offenbarung von Gott in Jesus Christus. Und was ganz wichtig ist, es ist nicht so, dass Jesus sozusagen jetzt nach den Propheten ein anderer ist, durch den jetzt Gott widerspricht, wie wenn er weiter ein Prophet wäre, sondern die Griechische sagt ganz deutlich aus, Jesus ist das Wort Gottes selber. Jesus in seinem ganzen Wirken ist Wort. Jesus in seinem ganzen Wesen ist Wort Gottes. Jesus in seinen Wundern ist Wort Gottes. Vor allen Dingen in seinem Sterben ist er Wort Gottes. Einfach, dass wir das uns wieder bewusst machen. Er spricht nicht einfach durch Jesus, wie wenn er ein Instrument wäre, durch den Gott spricht, sondern
In Jesus selber spricht Gott, weil Jesus Gott ist. Der Sohn ist identisch mit dem Vater. Darum haben wir in Jesus den Gott, der zu uns spricht. Das ist einfach mal ganz wichtig, dass wir das am Anfang realisieren. Jesus ist der Ort von Gottes Wort. In allem, was er macht, spricht Gott zu uns und zu der ganzen Welt. Das ist eine Offenbarung für die ganze Welt. Ist nicht gedacht für eine bestimmte Kategorie von Leuten, im Alten Testament für die Juden, im Neuen Testament glücklicherweise halt für die Christen. Nein, nein, nein. Er ist das Wort Gottes für alle Menschen. Er hat die Menschen unendlich lieb und er will mit jedem Menschen ein Gespräch führen, will den Mensch einladen, locken, dass sie wieder zu ihm kommen, nachdem sie ihm davonlaufen. Ja? Also Gottes Wort ist Jesus. Jetzt müssen wir einfach Jesus sehen. Wenn wir Jesus-Geschichten lesen, wenn wir seine Reden lesen, Gott selber spricht in seiner Person. Nicht nur durch ihn, sondern in all seinem Wesen Jesus. So, und nun du, der Hebräerbriefverfasser, ich sage jetzt sogar einmal Verfasserin, warum auch nicht, das ist jetzt der einzige Text, wo man nicht wissen, wer ihn geschrieben hat, da tue ich jetzt einmal sagen, das hat eine Frau geschrieben. Gell? Das ist genauso falsch wie was anderes, aber es könnte durchaus sein. Es gab tatsächlich gell, so gescheite Sachen, lernt man, wenn man studiert. Es lohnt sich schon, so Theologie studieren. Da hat es dann doch so eine These gegeben, dass die Priscilla, ist sie übrigens da, Prissi? Nein, ist nicht da. Die Priscilla hat diesen Brief, Aquila und Priscilla. Aquila und Priscilla. Und weil Priscilla so eine führende Persönlichkeit war, müsst ihr mal nachlesen, die wird immer vor dem Ehemann gewählt, Priscilla und Aquila. Und offensichtlich war sie ein heller Kopf. Und so hat es die These gegeben, und damit höre ich schon auf, weil es dummes Zeug ist, die vermutlich hat diesen Brief geschrieben. Also wie gesagt, es ist so schön, wenn man so Theologie studieren kann und dann das erfährt. Aber dann heißt Origenes, der große Kirchenvater, nur Gott allein weiß, wer den Brief geschrieben hat. Und damit wollen wir es eigentlich auf sich bewenden lassen. So, nun will ich die sieben Strahlen, nun will ich die sieben Leuchttürme, möchte ich vor euch ausbreiten. Jesus, das Wort Gottes. Er wird beschrieben zuerst, er ist der Erbe von allem. Jetzt mache ich mal hier sowas hin. Schreibe ich mal hier Nummer 1. Ich bin so zittrig. Was ist auch das? Erbe. Erbe, so. Jesus ist der Erbe von allem. Das heißt, der Erbe von allem, was wir uns vorstellen können innerhalb der Schöpfung Gottes. Er ist als der Sohn von allem Anfang der, dem die Schöpfung gehört, ist doch auch die Schöpfung durch ihn geschaffen. Und wenn man sagt Erbe, dann meinen wir immer, der Erblasser muss ja zuerst mal sterben, damit der Sohn das Erbe übernehmen kann. Das kann man natürlich von Jesus nicht sagen und deshalb kann man einfach auch übersetzen, er ist der Besitzer, er ist der Eigentümer von allem. Also wenn ich da oben auf der Bank am Kimmweg sitze und alles vor mir sehe, dann kann ich sagen, Jesus, du bist der Eigentümer von dem Allen. Wenn ich am Morgen durch den Wald gehe und die wunderbaren Vögel pfeifen höre, dann weiß ich, Jesus ist der Eigentümer von jedem kleinen Spatz. Ja? Also nur zum Sagen, Jesus ist der Eigentümer. Er ist der Schöpfer. Er ist Gott. Nun ist ja interessant, dass im Vers 14, das haben wir vorher nicht gelesen, aber dort steht es, dass das größte Erbe, das wir empfangen werden, das ist das Heil. In Vers 14 heißt es, die das Heil ererben werden. Jesus ist der Besitzer des großen Heiles, das wir erfahren werden, wenn wir mit Jesus sind. Also am Ende steht Jesus und verteilt das Erbe. Wir sind dann bei ihm und sind bei ihm in der Ewigkeit. Wir nehmen das Erbe in Empfang, weil auch wir Söhne und Töchter Gottes des Vaters sein dürfen. Müsst ihr euch mal vorstellen, nicht nur Jesus ist Sohn, wir dürfen alle Söhne sein. Das ist ja unglaublich, Hans-Jürg. Auch wir dürfen Söhne sein. Wir sind Jesus gleich in dieser Sache. Wir empfangen das Heil am Ende. Jetzt wird jemand sagen, ja, da müssen wir lang warten. Ja, also man weiß ja nie, wie lange das noch geht. Aber Jesus macht es überaus deutlich, dass wir schon hier und heute an diesem Heil Anteil haben. Hier kriegen wir es schon geschenkt. Und deshalb sage ich nur eine Stelle von 100 Stellen. Bekannte Stelle, da steht alles drin. Jesus konnte ja immer in kurzem sehr Entscheidendes sagen. Die Eröffnung in Matthäus 5, Vers 3 sagt Jesus, überglücklich sind die Bettelarmen vor Gott. Denn ihnen gehört jetzt schon das Reich der Himmel. Ich muss es wiederholen, weil das ist das Erbe, das wir am Schluss erhalten. Das Reich der Himmel. Wir werden im Reich der Himmel sein. Wir werden Mitglieder des Reiches der Himmel sein, wenn die neue Himmel, die neue Erde kommt. Aber er sagt, überglücklich, überreich sind die, die bettelarm vor Gott sind, die nichts zu bieten haben, so wie wir heute Morgen da sind. Denn gerade ihnen gehört jetzt schon, das ist eine Gegenwartsaussage, gehört das Reich der Himmel. Also, Erbe, ja, aber es gibt ein Erbvorbezug. Und der Erbvorbezug besteht darin, dass wir jetzt schon hier und heute mit großer Freude diesen Teil des Heils, des ewigen Lebens erfahren, erleben, erkennen dürfen. Und das macht uns fröhliche Menschen, auch wenn wir manchmal durch schwierige Zeiten gehen. Ist gar keine Frage. Wir gehen durch schwierige Zeiten, aber wir wissen um das Ende. Wir können unser jetziges Leben sehen vom Ende her durch Jesus Christus. Ich kann den jetzigen Zeitpunkt, ich schätze etwa 10 Uhr, kann ich jetzt nicht sehen von 12 Uhr her, weil um 12 Uhr weiß ich nicht, was da passiert. Ich kann nicht vom Ende her jetzt mein Leben sehen. Aber wenn ich Christ bin, dann kann ich vom Ende her, da ist das Heil, kann ich mein gegenwärtiges Leben in einem wunderbaren Licht sehen und ich kann Gott dafür dankbar sein, dass er mir diese Vision schenkt für dieses Leben. Was für eine Perspektive haben wir doch als Christen. Da können wir noch loben und danken und immer wieder Halleluja sagen. Dürft ihr übrigens in der Zwischenzeit auch mal sagen, Halleluja. Wenn euch was gefällt, sagt ihr Halleluja. So, Erbe. Dann das Zweite. Er ist der Erschaffer. Der, schreibe ich hier hin, zweitens, Erschaffer. Erschaffer, Schöpfer, Erschaffer. So, das ist Nummer zwei. Er ist der, hier heißt, durch den er die Welten gemacht hat. Also, er ist der Schöpfer, er ist der Erschaffer. Ich bin beim E, ich bleibe beim E. Ich habe alles Worte herausgefunden, wo mit E anfangen, damit wir uns das merken können. Er ist der Erbe, er ist der Erschaffer. Jesus sagt in Offenbarung 1, Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Christus ist auch am Anfang dabei. Er ist der Schaffer, nicht nur der, wo am Ende da ist, sondern er ist am Anfang da. Er ist eben gottgleich, von Ewigkeit her. Das ist nicht etwas, was im Laufe seinem Leben passiert ist, sondern das gehört zu seinem Wesen. Er ist der Mitschöpfer und er ist der Erbe. Er hält die ganze Welt in seiner Hand und wir dürfen dankbar sein, dass er mit Gott zusammen so eine wunderbare Welt geschaffen hat. Er ist der Erschaffer. Und das Wort für Welten heißt eigentlich im Griechischen Aiones. Aiones, das heißt Zeitepochen. Zeitepochen. Alle Zeitepochen der Weltgeschichte sind von ihm erschaffen. Er hat sie in seiner Hand. Da müssen wir nicht denken, das sind Männer und Frauen, wo da verantwortlich sind. Es ist Gott in Jesus Christus, der die Zeitepochen in seiner Hand hat. Und wir sind jetzt in der letzten Zeitepoche, seit dem Kommen von Jesus. Da sind die letzten Tage gekommen. Das ist, was am Anfang, am Ende der Tage, das ist die letzte Zeitepoche, die angebrochen ist. Also, er ist auch der Erschaffer der Welten. Und jetzt 3 und 4 ist was ganz Besonderes. Jetzt wird nicht mehr beschrieben, was er gemacht wurde und was er gemacht hat, sondern jetzt wird beschrieben, was er in seinem Wesen ist. 2 Seinsaussagen werden gemacht. Und zwar, ich schreibe es mal jetzt in Rot, weil das jetzt ganz wichtig ist. Da heißt nämlich, Jetzt mache ich mal hier so als Kästle. Hier, hier. So, so. Dann ziehe ich die Linie schon einmal, damit ihr seht, auf was ich hinziele. So und dann so. Aber jetzt kommt Jesus in der Mitte, wo zwei Seinsaussagen, sein Wesen wird beschrieben. Nämlich Nummer 3, er ist die Ausstrahlung. Oder eben, wie ich sage, die, was habe ich gesagt, die Erstrahlung, Erstrahlung. Ist das ein deutsches Wort? Nein, Erstrahlung. Einfach Erstrahlung, Ausstrahlung. Erstrahlung der Herrlichkeit, Erstrahlung. Hier, Erstrahlung, das ist Nummer 3. Er ist die Ausstrahlung, er ist die Erstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Das beste Bild, ihr Lieben, das wir vor uns haben können, ist das Bild von der Sonne. Aufgang der Sonne und dann kommen die Sonnenstrahlen. Er ist nicht einfach eine Reflexion, sondern er ist selber Licht von Licht. Er erstrahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Und so, wenn wir das Leben von Jesus studieren, dann begegnen wir der göttlichen Herrlichkeit im Leben von Jesus. Wo immer er hinkommt, fällt das Licht der Herrlichkeit von Christus auf das menschliche Leben. Und nun fragt natürlich der Mensch, ja, was verstehen wir denn unter Herrlichkeit? Was verstehen wir unter Herrlichkeit? Ich muss jetzt langsam reden. Ich sehe meine Frau, sie hat zwar kein Zeichen gemacht, aber wenn ich sie sehe, weiß ich, sie macht jetzt dann das Zeichen langsam. Also, so wird man reifer im Laufe vom Leben. Und deshalb trinke ich mal zuerst ein bisschen was. Ja, worin besteht denn die Herrlichkeit in Jesu Leben? Er ist die Ausstrahlung. Ab Augasma heißt die Ausstrahlung, die Erstrahlung der Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Wenn wir sein Leben lesen, wenn wir sein Leben studieren, dann fällt der Glanz der Herrlichkeit Gottes in die Welt. Ist alles hell, ist wunderbar. Und worin besteht denn die Herrlichkeit? Ich sage es gerade, wenn ich das drum gehabt. In Johannes 1, Vers 14. In Johannes 1, Vers 14. Und er wohnte unter uns, er zeltete unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als des einzigen Sohnes Gottes, jetzt kommt's, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, die Herrlichkeit ist gefüllt mit Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit machen die Herrlichkeit aus. Ja, da muss man gar nicht viel sagen. Gnade heißt, Gott ist gnädig mit uns. Gott will das Beste für uns. Gott macht uns laufend Geschenke. Die Gnade Gottes vom Anfang bis zum Ende, die Zuwendung Gottes. Viele Beispiele erspare ich mir. Aber der Begriff ist für uns als Christen relativ klar. Ich lebe aus der Gnade. Durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Gerettet und erlöst durch die Gnade Gottes, durch das Geschenk, durch die Hingabe Gottes. Und ihr merkt schon, dass hier langsam das Zeichen vom Kreuz erscheint. Hier erscheint langsam das Zeichen des Kreuzes. Das größte Geschenk, die größte Gnade, die größte Zuwendung ist natürlich Jesus am Kreuz. Das sage ich nur ganz schnell mal, aber das wissen wir ja. Wir haben es vorher ja auch gesungen. Ja. Also, Herrlichkeit besteht aus Gnade und Wahrheit. Und worin besteht die Wahrheit? Die Wahrheit heißt, er hat Gott als den Vater erschlossen. Wahrheit ist aufgeschlossen. Vorher war es versteckt. Niemand hat gewusst, wer eigentlich Gott ist. Jetzt hat er den Vater offenbart. Wenn ihr aber den Vergleich anstellt, sicher habe ich das mal hier in der Gemeinde schon erwähnt. Ich erwähne es jetzt noch mal schnell. So groß, Altes Testament, intertestamentische Literatur, also Pseudepigraphe und so weiter, Apokryphe, so viel. Neues Testament, so viel. Seid ihr mit mir einig? So viel Altes Testament, braucht ja viel Zeit, das alles durchzulesen. Meine Zeit, meine Zeit. Ganzes Leben braucht man. Und dann kommt noch die Epigraphen, Pseudepigraphen, Apokryphen dazu, so viel. Und dann kommt das Neue Testament. So, that's it. Und jetzt müsst ihr zuhören. 100 und mehr Mal wird im Neuen Testament Gott der Vater genannt. Der Vater, der Vater, der Vater. Jesus allein im Matthäusevangelium 24 Mal redet er von Gott, dem Vater, von unserem Vater, von seinem Vater. Er kann sich nicht genug machen, immer wieder zu sagen, Vater, Vater, Vater. Er ist die Offenbarung Gottes als des Vaters. Das ist die Wahrheit. Er offenbart, er entschlüsselt, er bringt ans Licht. Das ist die Wahrheit, das ist die Ehrlichkeit. Er entschlüsselt das. Gott ist Vater. Und im Alten Testament, benutzt er mal die Konkordanz, im Alten Testament, circa, seid bitte überrascht, könnt auch Halleluja sagen, circa 20 Mal. Altes Testament, 20 Mal. Neues Testament, 100 Mal. Gott ist Vater. Was leuchtet uns sofort ein? Gott, Halleluja, ist der Vater von uns, der für uns sorgt, der für uns da ist. Wir sind seine Kinder. Was ist das für eine Offenbarung? Das ist der Punkt, den ich mache. Herrlichkeit besteht darin, dass wir aus der Gnade, aus dem Geschenk eines Gottes, eines lebendigen, eines kommunizierenden Gottes leben. Der Vater, Vater, Vater ist 24 Stunden am Tag von morgens bis zum Abend. Der es gut mit uns meint, der für uns Sorge will. Alles klar? Das ist ganz wichtig, dass wir das hören. Ja. Also die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, er ist die Ausstrahlung. Und jetzt kommt das Zweite, und das ist nur mal gewaltig. Das Zweite ist, er ist der, heißt es hier, ich habe es selber auch ein bisschen anders gemacht, er hat ihn, Abdruck seines Wesens, Abdruck seines Wesens. Und das muss ich jetzt vormachen, wenn ich hier, allerdings haben wir einen sehr schönen Boden, aber jetzt müsst ihr hier mal vorstellen, dass hier Erde ist. Erde, könnt ihr vorstellen, dass man in Ghana, da war das Erdboden. Wenn ich dann mit meinen großen Stiefel gelaufen bin, dann war ein Abdruck da. Könnt ihr euch vorstellen, das ist gemeint Abdruck. Christus ist der Abdruck vom Wesen Gottes. Er ist der Abdruck vom Wesen Gottes. Und jetzt kommt's. Wo immer Jesus auftrat, da hinterließ er den Abdruck von Gottes Wesen. Und worin besteht Gottes Wesen? Nicht einfach Gnade, nicht einfach Wahrheit, sondern Gott hat sich offenbart in 2. Buch Mose, Kapitel 33. Ich weiß, der Kurt sagt, das hast du schon mal gesagt, aber ich muss es 100-mal sagen. In 2. Buch Mose, Kapitel 33, Verse 6 und 7. Gott, der Herr, jetzt kommt's, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Schuld und Vergehen und Sünde verzeiht bis ins tausendste Geschlecht. Was ist der Abdruck des Wesens Gottes im Leben von Jesus und im Leben von Dieter Kemmler und im Leben von Hans-Jürg? So sollte es bei uns sein. Es ist die Barmherzigkeit, die unendliche Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Gell, bei uns ist immer die Gefahr als Old-Time-Christians, dass wir sagen, das ist alter Kaffee, das wissen wir ja schon lange. Aber liebe Leute, das macht den Unterschied in unserer Welt aus, in einer unbarmherzigen Welt. Barmherzigkeit ist weiter nicht. Mir ist Erbarmen, singen wir jetzt nicht, keine Angst, aber das ist ein wunderbares Lied, schreibt es auf, mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, deren ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat sich begehrt. Ich glaube, Gott ist der erbarmende Gott. Nochmal, und dann mache ich weiter, das sind zwei Seinsaussagen. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit. Und auch die Herrlichkeit besteht in seinem Erbarmen. Mit so einem Gott dürfen wir unterwegs sein. Dann, wenn wir uns ganz, ganz erledigt vorkommen und haben keine Hoffnung, was habe ich für Zeiten, wo ich verzagt bin, dann erinnere ich mich dran, Gott ist ein erbarmender Gott, der Mitleid hat, der für uns sorgt, der mitempfinden kann und so weiter und so fort. Das wollen wir uns jetzt mal merken. Also, ist das nicht wunderbar? Wunderbar. Das ist die vierte. Und jetzt kommt Nummer 5. Schreibe ich rechts hin. Er ist der, hier, 3, muss ich hier hinschreiben, 4, 4,
4 schreibe ich hier hin. Erbarmer. Schreibe ich hier Erbarmer. Erbarmer. Und dann ist er der, wo alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Da habe ich mir aufgeschrieben, er ist der, seht ihr, es ist gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe, er ist der, auch ein E-Wort, Erhalter, ich habe es wieder, Erhalter. Schreibe ich da hinterhin, Erhalter. Das ist 4, 5, Nummer 5, Erhalter. So, ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich merke gefühlsmäßig, dass die Zeit vergeht. Erhalter, er ist der Halter von allem. Er erhält die ganze Welt. Er hält die ganze Welt mit seiner Hand aufrecht, stabilisiert die Welt und meint die Menschheit. Und da kann ich nur so viel sagen. Wo haben wir den Bericht, wo haben wir die Überlieferung von Jesus, wo die Welt zusammenhält? Warum nicht? Die ganze Bergpredigt, wenn du dein Leben auf so eine Lehre basierst, dann hat dein Haus Bestand. Er erhält uns mit seinem Wort. Das Wort Gottes ist eine Kraftquelle. Er hält die Welt, er hält den Menschen. Deshalb sind wir so abhängig davon, dass wir auf diesem Fundament leben. Die Stelle, die ich gerade zitiert habe, ist Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Menschen, die ihr Leben auf das Wort von Jesus stellen, die werden erhalten. Die sind unterstützt. Die haben ein Fundament. Das ist, was er sagt. Der also der Erhalter der Welt. Das ist Nummer 5. Dann kommt das Nächste, der die Reinigung, hier schreibe ich es hin, die Reinigung, er ist der Entsorger. Nummer 6, ich habe das Wort Entsorger. Das ist das sechste Licht. Entsorger. Er hat den gesamten Müll der Welt hat er entsorgt. Wir reden ja immer von den Weltmeermüll, wo entsorgt werden muss. Und meine Frau, die geht immer wieder, auch einmal mit mir oder zweimal mit mir, ich sollte öfters mitgehen, aber zu der Entsorgbar oder so ähnlich. Entsorgbar. Stimmt das, Schatzle? Entsorgbar. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie wir unseren wunderbare Sache im Haus, wo mir fast das Herz bricht, aber sie sagt nichts wie weg, in die Entsorgbar. Und dann kommt diese Maschine und frisst wunderbare Sache, weg ist es, entsorgbar. Und das ist die wunderbare Botschaft des christlichen Glaubens, das ist unser Bekenntnis, für das stehen wir ein, immer und überall und jederzeit. Christus hat die ganze Welt entsorgt von der Sünde. Halleluja, Halleluja. Danke herzlich. Er hat das auf Golgatha getan. Und die meisten von euch wissen, Golgatha war ja die Mülldeponie von Jerusalem. Das ist ja sehr sinnig, dass die ganze Schuld der Welt entsorgt worden ist. Er ist, und das haben wir ja im Unser Vater drin, liebe Leute. Ich mache es kurz, ihr wisst das alles. Aber für solche, die neu im Glauben sind, das ist im Unser Vater festgehalten. Vergib uns unsere Schuld, unseren Müll, wie wir vergeben unseren Mülllieferern oder so. Ja. Also da dürfen wir mal durchschnaufen. Das ist das nächste Kennzeichen. Er hat uns erlöst von den Sünden. Ich darf durch dieses Leben gehen, darf überglücklich sein. Ich zitiere die Stelle, die mir eine große Hilfe ist, Johannes 5,24. Wer an mich glaubt, ist bereits vom Tod zum Leben hinübergesiedelt, heil, und er kommt nicht mehr ins Gericht. Entsorgt. So kann ich in den Tag reingehen und sage, danke Herr, dass du meine Schuld auch ans Kreuz gebracht und mich vor Gott gerecht gemacht. Das ist ein Teil meines Liedes. Danke Herr, hast du meine Schuld ans Kreuz gebracht und mich vor Gott gerecht gemacht. Ach, das ist gewaltig. Also, ich muss ja weitermachen. Jetzt kommt noch was Interessantes, und zwar Nummer, wobei sind wir? Ja, jetzt kommt ja das Interessante. Aufgrund von dem ist er jetzt der,
Ja, ich habe Wörter gesucht mit E. Erhöhte. Hier, Erhöhter. Erhöht. Er ist erhöht zu Rechten Gottes. Erhöhter. So, Nummer 7. So, erhöht. Zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist die Himmelfahrt. Und da tun ich mich kurz noch verweilen. Ich mache einen Rückblick, ganz schnell, und dann komme ich nachher zum Schluss. Christus wird uns vorgestellt. In den ersten 2 Versen müsst ihr mal überlegen, was für eine Inspiration der Verfasser haben musste, in 2 Versen das ganze Heilsgeschehen zusammenzufassen, indem er uns 7 Lichter aufzeigt von diesem Christus, der die Welt in seinen Händen hält, die Welt erlösen will und die Welt in eine Herrlichkeit gestalten will. Das ist unglaublich, in 2 Versen. Ich halte so eine lange Predigt und das sind in 2 Versen. Also, erstens, was haben wir gesagt? Er ist der Erbe, er ist der Erschaffer, er ist der Erstrahler, er ist der Erbarmer, er ist der Erhalter und er ist der Entsorger. Und jetzt, weil er das alles gemacht hat, ist er der Erhöhte. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Da möchte ich 2 Sachen dazu sagen und dann komme ich zum Schluss. Nur, dass ihr wisst, wo wir etwas hin. Er ist jetzt seit Himmelfahrt. Und da möchte ich jetzt bitten, wenn es noch möglich ist, dass wir uns noch konzentrieren können. Das ist mir sehr teuer. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt nicht auf dem Gnadenstuhl, wie es eigentlich erwartet worden wäre. Er hat das Werk vollbracht. Er sitzt zwischen den 2 Cherubinen auf dem Gnadenstuhl. Ich habe es vollbracht. Nein, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Er ist gleich wichtig wie Gott selber. Und jetzt die Frage, und das ist das Einzige, wo ich mitgeben will, ihr Lieben. Was tut denn Jesus zur Rechten des Vaters? Was tut denn Jesus in der erhöhten Position als der, der uns die Sünden vergeben hat? Was tut er denn die ganze Zeit? Heute haben wir den 27. oder 28. Juli irgendwas in dieser Art. Und wir sind heute Morgen zwischen 10 und 11 in dieser Gemeinde. Herr Jesus, was tust du denn momentan zur Rechten des Vaters? Ich mache keinen Witz, nicht, dass er denkt, ich mache mich lustig. Ich frage mich, was tut Jesus die ganze Zeit zur Rechten des Vaters? Und ich bin überführt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin überführt. Durch eine Art kleine, mini Offenbarung. Ich habe es mit meiner Frau geteilt. Sie hat gesagt, ist gut. Es geht uns nicht leicht ein, sage ich gleich jetzt. Aber ich sage es. Jesus ist total 24 Stunden am Tag beschäftigt mit der ganzen Welt. Und was schafft er? Jetzt kommt's. In Johannes 17, Vers 1. Vater, verherrliche du mich jetzt. Das ist das Abschiedsgebet von Jesus, Gott gegenüber. Vater, verherrliche du mich jetzt. Nicht, damit ich auf dem Gnadenstuhl sitzen kann und mich ausruhen kann von meiner Leistung. Damit ich von jetzt an dich weiterhin verherrlichen kann in der Welt. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und verherrlicht den Vater weiterhin. Jetzt können wir alle sagen, Halleluja, schöne Arbeit, wie du da oben machst. Aber ich frage, wie verherrlicht er denn den Vater? Und Jesus gibt sowas wie eine klare, eindeutige Antwort, die wir über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte, du nicht übertreiben, überhört haben. In Johannes 14, in den Abschiedsreden, unmittelbar vorausgehend seinem Abschiedsgebet, hat Jesus seine Jünger instruiert, wie sie mit seiner Arbeit fortfahren sollen. Die ganzen Kapitel 14, 15, 16 haben keinen anderen Sinn, als sie einzuführen in ihren Dienst, wenn er nicht mehr unter ihnen historisch weilt, sondern im Geiste gegenwärtig ist. Und was lehrt Jesus in Johannes 14? Ich sage nur der Vers 13. Aber es ist Vers 12 bis 14. Lest zu Hause nach. Der entscheidende Vers ist der Vers 13. Was ihr erbittet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater durch den Sohn verherrlicht werden kann. Ich muss es wiederholen. 17,1, ich verherrliche dich, ich verherrliche dich, ich verherrliche dich und gebe den Menschen ewiges Leben. Aber wie? 14, Vers 13. Das ist sowas von kostbar, was immer ihr in meinem Namen, und ich sage sofort, was er meint in meinem Namen, in meiner Sache, in meiner Angelegenheit. Er will, dass Menschen zu Gott kommen. Er will, dass Menschen den Weg Jesu finden, um zum Vater zu kommen. 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist seine Kompetenz. Das ist sein Kompetenzbereich. Nur er kann das hinkriegen. Wenn ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich tun, damit der Vater durch den Sohn verherrlicht wird. Liebe Brüder und Schwestern, er redet von uns als Priestern. Er sagt, ihr habt keine andere Aufgabe vom Anfang bis zum Ende. Ob reich, ob arm, ob alt, ob jung, ob gescheit oder weniger gescheit, ihr habt nur eine Aufgabe. Neben dem, dass wir auch noch ganz normale Apostel, Evangelisten und so weiter haben, sage ich, eure Grundidentität ist euer Priestersein. Ihr sollt für die Menschen eintreten, die Gott nicht kennen. Und wenn ihr das in meinem Namen macht, dann werde ich es ausführen. Und Menschen empfangen das ewige Leben, kommen zurück zum himmlischen Vater. Das ist meine Arbeit zur Rechten Gottes. Ich höre mit Folgendem auf. Die Welt hat circa 2 Milliarden Christen. Der Rest ist nicht christlich. Wenn die Gemeinde Jesu, angefangen in der Minoritätsgemeinde, ihre Rolle erkennt als Priester für Gott, den himmlischen Vater, die Menschen vor Gott bringen und Jesus wird es ausführen, wird die ganze Welt in nicht allzu langer Zeit das Evangelium gehört haben. Ich wiederhole, wenn wir über 1 Milliarde gegen 2 Milliarden Christen und alle sind Priester, das ist unsere Grundidentität, dann ist die Zeit abzusehen, wo Menschen, die jetzt nicht Gott kennen, Gott kennenlernen, denn Christus ist an der Arbeit. Der will Menschen zu Gott führen, damit sie ewiges Leben haben. Aber er macht es nicht ohne seine Jünger und Jüngerinnen, seine Gemeinde. Und deshalb wäre mein Schlusswort, ich weiß ja nicht, wie oft ich noch hier sein werde. Fangen wir doch an, hier an diesem Ort einen Gebetsraum, nicht eine Gebetsstunde, einen Gebetsraum, ich rede von Sachen, die ich gesehen habe, einen Gebetsraum einzuführen, wo wir in gewissen Zeiten, wie wer kommen kann, zu dieser Zeit, zu jener Zeit, kommt, um Fürbitte zu leisten für Menschen, die Gott nicht kennen. Ganz einfach. Wo wir als Priester Gottes des Vaters unser Amt, bevor ich zur Arbeit gehe, 10 Minuten, wenn ich von der Arbeit heimkomme, ich gehe in diesen Raum. Ich treffe einen Bruder, ich treffe 10 Brüder, ich treffe 100 Schwestern, die beten zu gewissen Zeiten. Das ist meines Erachtens eine praktikable Version, auch für unsere Gemeinde. Ich rede nicht vom 24-Stunden-Gebet. Meine Frau hat gesagt, mit dem muss ich nicht kommen, sonst erschlägst du die Leute, also komme ich nicht damit. Ja, meine Frau ist eine gescheite Frau. Aber einen Gebetsraum, wo wir zusammenkommen, irgendwann, 4 Tage pro Woche, 5 Tage pro Woche, wo zu einer bestimmten Zeit der Raum offen ist und Menschen können gehen und das Gebet verrichten in der Fürbitte. Nicht, Vater, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und jetzt kommt mein Höhepunkt. Der Höhepunkt war ja schon, aber ich will es noch unterstreichen. In der Offenbarung 1, Vers 13 hat Johannes die Vision von Jesus als dem Hohepriester, der zwischen den 7 Gemeinden einhergeht, als Hohepriester. Er sorgt für uns. Er ist der Hohepriester. Er sorgt für uns. Aber er sorgt für uns als solche, die Priester sind, für unsere Mitmenschen. Darf ich es nochmal sagen? Unser Herr Jesus ist Hohepriester. Bitte, lest nach, Offenbarung 1, 12, 13. Da ist er in den Gemeinden, jetzt geht durch und ist für uns da, sorgt für uns, vergibt uns die Sünde, stärkt uns, ist unser Tröster, ist unser Helfer, er ist der Hohepriester. Und wir sind seine Priester, die für die anderen Menschen vor Gott einstehen und um ewiges Leben bitten. So viel für heute. Wir singen ein Lied zum Abschluss, eine Strophe. Ob es passt oder nicht passt, ich fange mal an.
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer nur dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
Amen.